Ich sah in dem Moment dann ein helles Licht, obwohl es ein bewölkter Tag war, und sah mein Leben so im Schnelldurchlauf an mir vorbeiziehen. Und dort haben die Ärzte dann festgestellt, dieses Loch im Herzen ist die eine Sache. Die andere Sache, die viel größer im Vordergrund erstmal steht, ist tatsächlich eine Herzmuskelentzündung. Bewusster wurde mir das Ganze dann erst, als dann diese lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen auch kamen. Dieses Gefühl, wenn man krank ist und in Watte gepackt wird oder alles für einen übernommen wird, ist eher sogar kontraproduktiv.
Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute startet eine kleine besondere Gesprächsreihe. In lockerer Folge wird Jonathan Fietz in mehreren Episoden seine Geschichte erzählen. Sie begann mit 14 Jahren, als er auf dem Sportplatz mit einem Herz-Kreislauf-Kollaps zusammenbrach. Er brauchte einen implantierbaren Defibrillator, musste dennoch 2017 erneut reanimiert werden. Heute ist er 30 Jahre alt und lebt seit dem Jahr 2022 mit einem neuen Herzen. Hey Jonathan, ich freue mich, dass du bei diesem Gespräch mitmachst und wir diesen Podcast zusammen aufnehmen.
Ja, auch von meiner Seite hallo und ich freue mich sehr auf diesen Podcast.
Genau, mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung und wir werden dieses Gespräch, weil es doch ein sehr persönliches Gespräch ist, auch mit du führen. Jonathan, der Kontakt zur Herzstiftung, der kam, weil du uns von deinem Buchprojekt erzählt hast, in dem du deine Erfahrungen aufgeschrieben hast. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, ein Buch zu schreiben?
Ja, vor einigen Jahren hatte ich irgendwann mal damit angefangen, einfach meine Geschichte so aufzuschreiben, was ich erlebt hatte. Aber erstmal nur für mich selbst. Also das hatte keinen Hintergrund erstmal, dass ich ein Buch verfassen wollte, sondern ich wollte es für mich schreiben. Und irgendwann, als ich da schon ziemlich viel zusammen hatte, kam ich auch mit meinem Kardiologen beim einfachen Termin auf dieses Thema und er sagte, ja, das musst du doch unbedingt veröffentlichen. Das ist doch eine spannende Geschichte und was du erlebt hast, ist auch nicht 0815-mäßig, sondern ist schon was Besonderes. Und da habe ich dann selbst nochmal überlegt und habe gedacht, ja, eigentlich stimmt das schon. Was ich so die letzten 16 Jahre erlebt hatte, war schon nicht ohne. Und deswegen war es für mich auch wichtig, das Ganze weiter zu verfolgen und das zu intensivieren. Und habe dann immer so phasenweise ein bisschen mehr geschrieben. Dann gab es auch Phasen, wo man ein bisschen weniger geschrieben hat. Ja, und insbesondere dann später nach meiner Transplantation habe ich das Thema nochmal intensiv bearbeitet und jetzt auch mein Buch glücklicherweise fertigstellen können.
Sehr schön. Und wir haben uns darauf, als der Kontakt zustande kam, überlegt, dass du ja im Laufe deines immer noch sehr jungen Lebens genau so viel erlebt hast, dass man das vielleicht auch gerne weitergeben möchte. Und dieser Lebensmut, der dich trägt, der könnte nämlich da auch anderen Menschen mit Herzerkrankungen oder ähnlichen Schicksalen ja durchaus Mut geben. Denn, du hast es ja selber gesagt, dein Leben war durchaus von Höhen und Tiefen geprägt. Und ja, genau deswegen wollen wir auch diese verschiedenen Erlebnisse und Phasen in mehreren Episoden besprechen. Heute wollen wir eben mit diesem ersten Ereignis, mit dem plötzlichen Herzversagen anfangen. Was ist dir denn von diesem Tag, das war ja 2008, überhaupt noch in Erinnerung geblieben?
Da es sozusagen der Start dieser ganzen Krankheitsgeschichte war, kann ich mich da noch ziemlich gut dran erinnern. Man sagt ja sprichwörtlich so, als wäre es gestern passiert oder als wäre es gestern. Und so ist es bei mir auch, dass ich mich noch gut dran erinnern kann. Ich war damals 14 Jahre alt und wir hatten ein wichtiges Fußballspiel. Ja, und an dem Tag war eigentlich alles soweit normal und das Spiel lief auch ganz normal und plötzlich wurde mir schwindelig. Ich habe mich an den Torpfosten gesetzt und gerade noch unserem Abwehrspieler, weil ich Torwart war, Bescheid gegeben, dass ich mich nicht gut fühle. Und dann habe ich auch das Bewusstsein verloren. Ich sah in dem Moment dann ein helles Licht, obwohl es ein bewölkter Tag war und sah mein Leben so im Schnelldurchlauf an mir vorbeiziehen. Habe immer so eine warme Stimme gehört, die immer wieder meinen Vornamen gerufen hat. Und plötzlich bin ich dann wach geworden und viele Menschen standen um mich rum. Und ich habe erstmal realisieren müssen, was überhaupt los war. Und ja, das war so quasi die erste Nahtoderfahrung. Und etwas später habe ich dann auch erfahren, dass ich in dem Moment blau angelaufen war und auch stark am Zucken war in diesem Moment. Und ein Vater eines Mitspielers hat mich dann geschüttelt und dadurch bin ich dann irgendwann wieder wach geworden. Und ja, später im Krankenhaus in Osterkappeln, im Heimatort, wurde dann diagnostiziert, dass irgendwas mit dem EKG nicht richtig ist. Also, dass das ziemlich auffällig ist, ziemlich viele Extraschläge vorhanden sind. Und dann sollte ich in Osnabrück vorstellig werden, in der Kinderkardiologie. Dort wurde dann, ja, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt und letztendlich wurde ich entlassen nach einer Woche und dann sollte ich vorstellig werden in Bad Oeynhausen im Herzzentrum.
Und was wurde da dann wirklich konkret als Ursache für das Ganze? Es gab ja offensichtlich vorher keine Vorerscheinungen. Was wurde dann als Ursache diagnostiziert?
Ja, genau. Also in Osnabrück konnten die Ärzte dann nach dieser Woche feststellen, dass ich ein Loch im Herzen habe, einen sogenannten Septumsdefekt. Damit bin ich dann auch nach Bad Oeynhausen gereist, also mit der Idee, dorthin zu gehen, 3 Tage stationärer Aufenthalt, um dieses Loch zu verschließen. Und dort haben die Ärzte dann festgestellt, dieses Loch im Herzen ist die eine Sache. Die andere Sache, die viel größer im Vordergrund erstmal steht, ist tatsächlich eine Herzmuskelentzündung. Und das wurde dann auch tatsächlich bestätigt durch eine entsprechende Biopsie per Herzkatheter.
Deswegen hattest du vorher eigentlich, das Loch war wahrscheinlich gar nicht so groß, vorher gar nicht so die Beschwerden gehabt.
Genau, also ich habe auch beim Fußball und generell im Alltag keine Beschwerden gehabt. Also es war wirklich dieses eine Ereignis, das wohl dann ja dieser Höhepunkt war, wo das Ganze ausgelöst wurde und das dann zeigte, dass es doch ein bisschen mehr ist als nur das Loch im Herzen.
Ja, einfach halt eben durch wahrscheinlich durch eine übergangene Erkältung oder was auch immer, ist im Nachhinein manchmal ja schwer festzustellen, was diese Herzmuskelentzündung ausgelöst hat. War das denn ein Schock dann für dich, so plötzlich mit 14 Jahren auf einmal zu hören, mein Herz ist schwer erkrankt?
Ja, also das war, kann man ganz klar so festhalten. Ich bin halt nach Bad Oeynhausen gegangen und die Ärzte sagten mir, okay, das dauert meistens 3 Tage, du kannst auch zeitnah wieder Sport machen, was für mich in der Zeit auch wirklich sehr, sehr wichtig war. Dann hieß es, du hast eine Herzmuskelentzündung, ab sofort erstmal ein komplettes Sportverbot. Und dort habe ich schon realisiert, okay, irgendwas stimmt nicht, du bist doch krank. Also das ist nicht was in ein paar Tagen wieder vergeht. Aber bewusster wurde mir das Ganze dann erst, als dann diese lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen auch kamen. Dort habe ich dann quasi von Rhythmusstörung zu Rhythmusstörung gemerkt, dass es doch mehr ist. Und das sollte ich halt alles oder musste ich alles mit 14 Jahren halt einordnen und begreifen, was ja ein ganz schönes Hindernis, eine ganz schöne Hürde war.
Das heißt also, nicht nur diese Herzmuskelentzündung, wo man denkt, okay, ich schone mich, ich werde behandelt, das geht dann aber auch schon wieder weg. Du hast es ja gerade gesagt, du hast dann massivst Herzrhythmusstörungen entwickelt.
Ja, ganz genau. Also die waren sehr, sehr ausgeprägt. Vor allem in der Anfangszeit hatte ich sehr viele Herzrhythmusstörungen mit Herzfrequenzen von ja manchmal 180 bis hoch 250, 270. Also sehr, sehr ausgeprägt und auch viele, was das Ganze dann sehr, sehr gefährlich machte.
Worunter hast du denn in diesem Augenblick eigentlich am meisten gelitten? Oder hat man dann doch noch als junger Mensch einen anderen Zugang, nimmt manches leichter hin und denkt, naja, doch, irgendwie im Augenblick ist doof, aber es wird schon wieder?
Am Anfang habe ich gedacht, dass es dass das schon wieder wird. Also das war wirklich so, mit dem Loch im Herzen habe ich gedacht, das wird schon wieder. Als es dann hieß Herzmuskelentzündung, ging das Ganze ein bisschen in den Hintergrund, dass ich wirklich dachte, ich bin krank, es ist sehr, sehr schwer, ich sollte mich erstmal nicht mehr belasten. Fußball war dann auch kein Thema mehr, dass ich mich nicht mehr sportlich irgendwie auspowern konnte. Da wurde es immer schwerer zu realisieren, dass das alles wieder gut wird. Man musste irgendwann die Situation annehmen, nicht nur für mich mit 14 Jahren, sondern ich habe es auch versucht, dann für meine Familie irgendwie zu sagen, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin, was jetzt auch kommen wird, um nicht dort, die sowieso schon in Sorge waren, dass da noch mehr größere Sorgen entstehen, sondern man wollte da irgendwie auch stark bleiben.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Du hast ja dann auch einen Defibrillator implantiert bekommen müssen. Wie war das denn dann für dich zu diesem Zeitpunkt? Was hat dir am meisten geholfen, mit dieser dann doch gänzlich neuen Situation klarzukommen?
Ja, also als klar war, dass ich den Defibrillator kriegen sollte, war es eigentlich für mich tatsächlich an dem Punkt so, dass ich gedacht habe, okay, ich bekomme jetzt etwas implantiert, was mir vielleicht hilft, dass diese vielen Herzrhythmusstörungen nicht mehr so präsent sind oder besser bearbeitet werden können, als es davor der Fall war. Weil vorher war es so, dass ich dann häufig immer in Kurznarkose gelegt werden musste, um dann extern mit dem Defibrillator den Herzrhythmus wieder in den Griff zu kriegen. Und meine Hoffnung war es halt, mit diesem Defi, der eine gewisse Taktgeberfunktion hatte, diese Rhythmusstörung anders zu behandeln. Leider ist es dann auch häufig anders ausgefallen. Aber das Thema Defibrillator, das werden wir nochmal intensiver beschäftigen, wo es auch viel zu erzählen gibt.
Ja, gerne. Das wird wirklich ein spannendes weiteres Thema werden. Aber wie bist du denn damit dann umgegangen gegenüber Freunden oder Mannschaftskollegen, auch mit einer Narbe auf der Brust, die man auf einmal dann als junger Mensch hat? War das schwer oder wie konntest du das irgendwie kommunizieren, auch anderen gegenüber?
Ja, also ich selbst entwickelte eine gewisse Vorsicht. Ich wollte nichts mehr falsch machen, auch mit den Herzrhythmusstörungen, dass nicht wieder welche auftreten. Und ich habe aber dennoch versucht, irgendwie ein bisschen weiterzumachen. Zwar durfte ich keinen Sport mehr machen, was natürlich für Freunde und Mannschaftskollegen dann ärgerlich war, dass ich dann nicht mehr mitspielen konnte. Aber dennoch habe ich versucht, an anderen Aktivitäten, die halt in dem Moment möglich waren, dann teilzunehmen. Und sichtbare Narben hatte ich dann erst durch die Implantation des Defis. Für mich selbst war das aber überhaupt nicht schlimm. Also damals mit 14 Jahren war das ja ziemlich hart, aber bis heute hin, jede Narbe, die dazu kam, habe ich selbst betrachtet als ja quasi als Erinnerung für irgendein Ereignis, was eingetreten ist. Und ich habe die immer akzeptiert und mich nie davor gescheut, diese auch anzuschauen.
Und wie war das in der Familie und in dem Umfeld? Wie sind die mit dir umgegangen? Bist du dann auf einmal wie ein rohes Ei auch von anderen behandelt worden?
Nee, also das wollte ich selbst nämlich auch gar nicht, weil es ist, ich denke mal, da kann ich vielleicht auch für andere Patienten sprechen, dieses Gefühl, wenn man krank ist und in Watte gepackt wird oder alles für einen übernommen wird, ist eher sogar kontraproduktiv. Man weiß selbst, man kann vielleicht nicht mehr alles und eine gewisse Hilfe anzunehmen ist auch völlig in Ordnung. Das muss man auch lernen. Und wenn man das erlernt und weiß, okay, ich muss bei manchen Dingen nun mal auf Hilfe zurückgreifen, ist das in Ordnung, aber diese ja konsequente Einpacken in Watte, das wollte ich damals schon nicht und da haben wir auch in der Familie oder auch mit Freunden immer ein gutes Maß gefunden, um damit umzugehen.
Mhm. Wie ging es denn letztendlich dann weiter nach dem Defi in der Brust? Was ist da noch weiter Entscheidendes passiert?
Ja, also besonders halt diese vielen Herzrhythmusstörungen, die ich eben schon mal gerade beschrieben habe, diese wollte man dann auch versuchen auszulöschen, zu veröden in Form einer Ablation. Das wurde in den Jahren 2011, 12 und 14 versucht, was auch erfolgreich durchgeführt wurde. Und dann hatte ich auch tatsächlich einige Jahre mit den Rhythmusstörungen erstmal Ruhe. 2017 gab es dann aber nochmal ein großes Ereignis, als ich eine sehr, sehr umfassende Herzrhythmusstörung oder mehrere Herzrhythmusstörungen hatte, ein sogenannter elektrischer Sturm. Da musste ich reanimiert werden, lag einige Tage auch im Koma und hatte daraufhin dann 3 weitere Ablationen, da aber in den Niederlanden, in Leiden, die auch sehr erfolgreich waren und quasi der Grundstein für alles Weitere. Letztendlich ging das Ganze dann hin bis zur Transplantation, die ja auch nochmal separat angesprochen wird. Aber das war so kurz angerissen, der Verlauf meines alten Herzens, was es alles mitmachen musste sozusagen.
Also wirklich viel auf und ab auf die einzelnen Phasen. Da werden wir tatsächlich noch in den weiteren Folgen auch eingehen. Aber so grundsätzlich, du hast ja dann doch insgesamt einige Zeit im Krankenhaus und auch Reha verbracht. Was hat sich dadurch für dich vielleicht verändert an deiner Haltung zum Leben gegenüber oder bestimmten Einstellungen?
Also die Haltung zum Leben hat sich eigentlich relativ schnell verändert. Also früher war es tatsächlich so, dass ich möglichst schnell mit den Hausaufgaben fertig werden wollte, nach draußen wollte und ja, man alles so als selbstverständlich angesehen hat. Es wird auf jeden Fall den nächsten Tag geben. Irgendwie geht das schon. So war das, waren die Gedanken in diesem Zusammenhang. Nach dieser Erkrankung, nach dem Start der Erkrankung hat man das Leben viel mehr schätzen gewusst und wusste auch, dass das Leben einfach so kostbar ist. Und ich war vor allem in der Anfangszeit viele Wochen auch am Stück im Krankenhaus und als ich den Defi dann frisch hatte, war es häufig so, dass es nur tageweise war, also mit einem Ereignis. Häufig, wenn es dann nicht mehr durch den eigenen Transport mit der Familie ins Krankenhaus ging, sondern mit dem Krankenwagen, weil es mir einfach nicht gut ging, war ich manchmal nur 1-2 Nächte im Krankenhaus. Das hat sich dann auch summiert. Ich habe im Laufe dann der ersten Jahre habe ich eine Jugendreha gemacht. Das wurde mir nahegelegt. Das war auch wirklich gut, um wieder so ein bisschen Fuß zu fassen, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Das war sehr, sehr hilfreich. Und da war es schon schwer, erst wieder ins Leben zurückzukommen. Aber gleichzeitig hat man das Leben auch geschätzt. Aber es war dennoch auch Phasen, die mit den Herzrhythmusstörungen verbunden waren, wo man dann wirklich die Freude am Leben verloren hat und es immer schwieriger wurde, weil es einen quasi mit jeder Rhythmusstörung tiefer in so ein Loch gezogen hat.
Auch dieses Thema Depressionen aufgrund der Herzerkrankung wird noch ein spannendes Thema, auf das wir in der eigenen Folge eingehen wollen. Du hast ja gesagt, in der Schule ist zwar vieles ausgefallen, aber du hast trotzdem Abitur nachher gemacht. Und wie ging es danach weiter?
Ich wollte gerne mein Abitur erstmal machen, um viele Möglichkeiten zu haben, weil ich nicht alles erlernen konnte. Also mir war klar, ich durfte mich sportlich nicht mehr betätigen. Also dieses Sportverbot, was mir 2008 erteilt wurde, hielt weiter an. Also maximale Möglichkeiten, die ich hatte, war irgendwie spazieren gehen. Also mehr war nicht mehr drin. Und da war es klar, ich könnte keinen handwerklichen Beruf erlernen, wo ich wirklich aktiv sein muss, wo ich mich körperlich anstrengen muss. Das ging nicht. Und deswegen hatte ich mit dem Abitur dann die Möglichkeit, eigentlich mir alles auszusuchen und habe mich dann für ein Studium entschieden. Öffentliche Verwaltung habe ich dann studiert, weil es ein Beruf im Büro ist, den ich dann gut machen kann, trotz Herzerkrankung. Und da konnte ich das Studium dann mit einigen Verzögerungen auch aufgrund der Herzerkrankung 2019 glücklicherweise abschließen. Und ja, danach ging es dann beruflich weiter.
Sehr schön. Vielleicht mit einem positiven Highlight würden wir diese erste Folge beenden wollen. Was gibt es da, was bei dir in Erinnerung geblieben ist oder ein besonderes Erlebnis, an das du dich gerne aus dieser doch auch sehr dramatischen Anfangszeit erinnerst?
Tatsächlich war eigentlich jeder Fortschritt so zurück ins Leben, das war eigentlich so ein Highlight für mich. Also, dass ich irgendwie selbst geschafft habe, auch mit einer gewissen Therapie durch die vielen Ereignisse. Also ich war dann in einer psychosomatischen Klinik, dass ich dadurch dann wieder Fuß fassen konnte. Und dann habe ich nach dieser schweren Anfangszeit, den ersten 2 Jahren, konnte ich auch mal wieder ein Fußballspiel besuchen. Sowas war dann wirklich so ein Highlight, wenn ich zurückdenken muss. Und das hat mich dann sehr gefreut und das hat mir dann selbst auch gezeigt, es hat sich gelohnt, auch für so kleine Dinge, für einen Stadionbesuch oder einfach für mal einen Ausflug, diesen ganzen Kampf anzunehmen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Ich freue mich schon auf die weiteren Gespräche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie also gespannt, was Jonathan in der nächsten Folge zu seinen Erfahrungen mit einem Defi schon als Teenager und junger Mann zu erzählen hat. Ich sage Tschüss für heute und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Impuls – Wissen für Ihre Gesundheit.